und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger. Ich bin, jetzt wollte ich schon wieder sagen, stellvertretende Einrichtungsleitung und es stimmt einfach nicht mehr. Also, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte zu so ein paar Schwerpunktthemen wie Adultismus und Partizipation. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen über Themen aus den Kindertageseinrichtungen, bei denen ich mir so denke, Leute, das können wir besser. Also wir haben das Fachwissen, wir haben die Fähigkeit, uns selbst und unsere Handlung zu reflektieren. Wir können noch ein bisschen Empathie für alle Beteiligten da oben draufsetzen. Und dann werden ganz, ganz viele Situationen bestimmt irgendwie schöner für alle. Und ab und an mal lade ich mir auch Gäste in den Podcast ein. Und heute ist es auch wieder soweit. Ich habe eine ganz tolle Gästin da und ich freue mich sehr, nämlich Liana Schulz. Und Liana ist Leitung einer eigenen Kita. Das erzählt sie vielleicht gleich noch, wie es dazu kam. Nämlich von den Juli-Kindern in Berlin. Sie ist quasi das Li im Juli. Und ja, Liana, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke, liebe Fea, für diese Einladung. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Genau, ich stelle mich vielleicht auch mal einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Liana Schulz. Ich bin seit fast 20 Jahren Pädagogin, beziehungsweise wie wir uns nennen, Bildungsbegleiterin. Vor ungefähr 11 Jahren haben wir Juli-Kinder gegründet und haben mittlerweile zwei Kitas in Berlin-Steglitz. Und ich bin außerdem noch Resilienzcoach und Self-Care Leadership Coach. Das bedeutet, dass ich sowohl die Führungskräfte coachen kann, als auch mein eigenes Team coachen kann. Und ich bin Multiplikatorin für gewaltfreie Pädagogik.
So, und ich sage einfach nur, ja, es ist halt Leitung, aber da steckt ja unheimlich viel einfach dahinter. Und ich glaube auch überhaupt, so eine Kita-Gründung, das zu machen, steckt ja schon viel dahinter. Also ich werde immer mal wieder gefragt, wer wollen wir nicht eine Kita gründen? Ich sage immer, nein, auf keinen Fall. Und du bist auch tatsächlich die einzige Person, die ich kenne, die das wirklich gemacht hat. Und genau, und mittlerweile sind es ja sogar zwei, hast du ja gerade auch gesagt. Genau. Ich durfte euch ja auch besuchen. Die eine Kita habe ich ja auch gesehen sogar. Und jetzt seid ihr seit einiger Zeit auch Konsultationskita. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich noch dich was ganz anderes fragen. Du hast gerade gesagt, du bist Pädagogin und du bist Bildungsbegleiterin. Was ist das für ein Begriff?
Genau, also das ist ein richtig, richtig toller Begriff, weil wir ErzieherInnen nicht mehr nutzen möchten, weil das implementiert ja, dass wir die Kinder sozusagen in eine Richtung hinter uns herziehen, die Richtung, die wir den Kindern vorgegeben haben. Und davon möchten wir uns ganz klar distanzieren. Und diesen Begriff habe ich aufgeschnappt, als ich mein Fach, ja, Erzieher, haha, ich weiß, dazu habe ich noch keinen passenden Begriff, mein Fach Bildungsbegleiter für Integration gemacht habe. Und da hat die Dozentin uns erzählt, dass sich so eine Kita in Bayern nennt. Und das habe ich mir dann so aufgekritzelt und der Begriff hat mich nicht losgelassen. Ich habe so lange mein Team und unseren Träger genervt, bis ich durchgesetzt habe. Und jetzt können wir das gar nicht mehr wegdenken. Und jedes Mal, wenn ich es auch auf Instagram poste, schreiben mir jedes Mal bei jedem Post 2 bis 3 Kitas, ah, wir nennen uns auch so. Und ja, also sind schon ganz, ganz viele, die sich da auf den Weg gemacht haben.
Ja.
Zu diesem.
Ich finde das total gut, weil das ist echt sowas, wo ich auch immer wieder drüber stolpere, dass Leute sagen, also irgendwie, ja, ErzieherIn ist besser wie KindergärtnerIn, aber es ist immer noch nicht so das, was wir eigentlich machen. Es ist nicht das, wofür wir stehen. Den Rest hast du gerade auch schon total anschaulich erklärt. Das muss ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde das einfach auch einen richtig guten Begriff und ich war ja jetzt bei euch und kenne so Menschen aus, ich glaube, aus beiden Teams sogar waren Leute da, ne, wo ich bei euch war. Und das zieht sich auch durch. Also das ist wirklich in eure Identität auch übergegangen. Die nennen sich alle selber Bildungsbegleiterin oder Bildungsbegleiter und haben da irgendwie ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt schon. Also war mein Eindruck, als ich da war. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie das bei euch losging? Dass ihr euch so ein bisschen auf den Weg gemacht habt, mehr in Richtung Bedürfnisorientierung. Wir wollen ja heute über positive Pädagogik gleich noch sprechen. Ich glaube, damit ging das so ein bisschen los, oder?
Ja, ganz genau. Naja, das hat eigentlich so angefangen, dass ich von diesem Begriff noch nie was gehört habe. Auch meine KollegInnen alle überhaupt nicht. Und wir haben in den ersten paar Jahren überhaupt nicht so gearbeitet. Also bei uns war Adultismus an der Tagesordnung und machtvoll und Bedürfnisorientierung. Was ist das alles überhaupt? Noch nie gehört. Und warum wir so gearbeitet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in der Schule habe ich nichts anderes gelernt. Mein Umfeld hat mir nichts anderes gezeigt. Ich bin auch so aufgewachsen. Die Erwachsenen sagen etwas und die Kinder haben gefälligst das zu tun, was denen gesagt wurde. Und genau, auch meine ganzen KollegInnen haben immer so gearbeitet. Also ich hatte nichts anderes. Ich kannte es nicht anders. Genau, und dann kam die Pandemiezeit und die Gruppen wurden kleiner. Ich glaube, wir hatten damals, habe ich in der Krippe eine Zeit lang gearbeitet und wir hatten irgendwie nur so jeden Tag, weiß ich nicht, 4, 5 Krippenkinder zu zweit mit meiner Kollegin damals. Und da haben wir so mitgekriegt, okay, das ist ja irgendwie was völlig was anderes. Man sieht die Kinder mehr, man versteht die Kinder besser und irgendwie auch wir waren alle viel, viel entspannter, weil wir nicht immer dieses hatten, okay, wir müssen jetzt unsere Macht irgendwo durchsetzen. Also es war alles komplett weg gewesen, weil man wirklich komplett auf Augenhöhe einfach mit den Kindern gearbeitet hatte. Und dann haben wir uns angefangen, darüber zu informieren, okay, was ist das für ein Gefühl bei uns im Bauch plötzlich, so ein ganz anderes Gefühl, die Kinder sind ganz anders, was ist das alles? Und sind dann auch auf die Insta-Bubble gestoßen und auf viele unterschiedliche Bücher zu diesem Thema und irgendwann fiel auch dieser Begriff positive Pädagogik. Und da haben wir uns gedacht, so, sowas gibt es. Und ich glaube, er hat zu meiner Kollegin gesagt, du, ich glaube, wir arbeiten gerade genauso, wie es da beschrieben ist. Und das macht plötzlich ein völlig anderes Gefühl. Also damals bin immer morgens so aufgestanden, so, schon wieder Arbeit, jetzt muss ich gleich wieder motzen. Und dieses Kind hört nicht. Und was hat es denn? Aber es muss doch, weil ich es doch sage. Und was kann ich mir wieder einfallen lassen, dass es auf mich hört? Und das hat immer so eine Schwere verursacht. Und als wir dann angefangen haben mit dieser positiven Pädagogik, so gar nicht mit Adultismus und völlig ohne Macht und alles gleich auf Augenhöhe mit den Kindern, es hat ein völlig anderes Gefühl einfach gemacht. Das war völlig auf einmal so leicht alles und so frei und so entspannt. Es war total entspannt, mit den Kindern so zu arbeiten. Genau. Und dann haben wir für uns gesagt, also erstmal wir beide, meine Kollegin und ich, okay, schauen wir mal, wie es ist, wenn mehr Kinder kommen. Aber für uns war klar, mit dieser Gewalt und auf Adultismus sind wir dann auch gekommen, so wollen wir gar nicht mehr arbeiten. Wir haben dann auch mitgekriegt, okay, das ist auch das, was uns in der Kindheit ja passiert ist. Deswegen sind wir ja auch so fremdgesteuert, wie wir sind, durch diese ganze Geschichte aus unserer Kindheit, weil mit uns genauso umgegangen wurde. Und das möchten wir einfach nicht. Das wollen wir nicht. Also bei uns, das war das Glück für uns, dass wir so schnell in die Abwehr von diesem Adultismus, als wir es gehört haben, was das eigentlich bedeutet, gekommen sind. So, das war wirklich unser Glück gewesen, dass wir direkt gesagt haben, so nicht mehr. Wir wissen jetzt, es ist Gewalt am Kind und das wollen wir einfach nicht. Es war uns vorher nicht bewusst, dass das Gewalt ist, wussten wir nicht. Ganz einfach dargestellt. So, und dann ging es eigentlich recht schnell los. Je mehr Kinder kamen, dadurch, dass wir die Haltung schon verändert haben, fiel es uns tatsächlich ganz leicht, das beizubehalten. Das war urplötzlich kein Problem. Ich kann es gar nicht so erklären, ehrlich gesagt, warum das für uns beide nicht so das Problem war, aber wahrscheinlich, weil dieses Gefühl im Bauch einfach, es war einfach plötzlich richtig und diese Schwere war einfach weg. Das ist das, was ich so erklären kann. Die Schwere war weg. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das ganze Team mitnehmen. Im Elementarbereich hatten wir damals noch zwei Kolleginnen und einen Kollegen, genau, und haben wir gesagt, die müssen wir jetzt mitnehmen auf diesem Weg. Und dann haben wir eine Teamsitzung zu diesem Thema gemacht und haben gesagt, na, wie fühlt ihr euch denn dabei, wenn ihr so macht? Den Kindern gegenüber signalisiert und was wäre denn, wenn das nicht so wäre? Und so nach und nach hat sich das entwickelt. Bei einer Kollegin war so ein bisschen der Widerstand da, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht und wie soll denn das werden? Und dann wir haben gesagt, du pass auf, du bist nicht alleine. Wir sind da. Das ist ja eine ganz kleine Einrichtung, nur 28 Kinder in zwei Gruppen. Genau, und nach haben wir sie mitgenommen. Und ich glaube, ein Jahr später war das, dann haben wir die zweite Einrichtung aufgemacht mit 40 Kindern. Das waren dort dann 8 KollegInnen gewesen. Und da bin ich rübergegangen und habe dort als Führungskraft dann gearbeitet. Und schon in den ganzen Vorstellungsgesprächen habe ich dann direkt gesagt, okay, unser Konzept wird sich auslegen auf die positive Pädagogik, könnte mit dem Begriff was anfangen. Und das Witzige war, es waren fast alle ausschließlich Leute, die ihre Ausbildung gerade erst beendet haben, beziehungsweise dabei waren, sie zu beenden. Und niemand konnte mit dem Begriff irgendwas anfangen. Viele wussten auch nicht, was Adultismus ist. Ich meine Ausbildung war damals irgendwie 17 Jahre her, 16 Jahre. Bei denen war es gerade eben, sie waren teilweise noch in ihrer Ausbildung am so ne, zu beenden. Und auch die wussten nichts mit diesem Begriff anzufangen. Fair. Was ist da los, sag mal?
Ich, du, das, da war ich wohl noch nicht, ja? Da, das ist immer so, da erkennt man so, aha, da hat die Bubble, da hört die Bubble jetzt auf. Ich mag auch diesen Bubble-Begriff nicht mehr, weil ich komme ja doch in Kitas rum und merke, da hört ganz schnell Bubble auch auf. Also ich komme ja oft in Kitas, weil Leitungen sagen, hey, alles, was du in deinem Podcast erzählst, was du machst und so weiter, ich sehe das in meiner Kita und ich kriege es nicht transportiert, kannst du bitte kommen. Und da hört eigentlich die Bubble schon auf. Also ich kriege das oft mit, dass also wir alle ja immer davon sprechen, wir müssen raus aus der Bubble und es muss irgendwie kommen und so. Und dann denke ich mir, ja, geh in so ein Vorstellungsgespräch, da ist das Ende der Bubble. Das geht ganz schnell. Ja. Genau. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Wir kommen dahin. Ich werde so schnell nicht arbeitslos, das ist doch gut. Du auch nicht. So, und jetzt hast du gerade gesagt, die wissen alle nicht so richtig, was mit dem Begriff positive Pädagogik anzufangen. Und das ist nämlich genau, was ich dich jetzt auch fragen wollte. Ich habe mir hier nebenher ganz viele Sachen notiert, die du gesagt hast, die ich unbedingt mit dir besprechen will. Aber vielleicht fangen wir damit an. Was bedeutet positive Pädagogik für dich oder auch für euch?
Ja, also für uns bedeutet es auf jeden Fall, dass der Begriff frei ist von Macht, von Adultismus und von Diskriminierung. Dass man einfach Hand in Hand auf Augenhöhe mit den Kindern und den Eltern geht. Dass jeder gehört wird, dass das Team wirklich ein Team ist, was an diesem Ziel arbeitet, an der positiven Pädagogik arbeitet. Dass man mit Leichtigkeit den Kindern begegnet, dass die Kinder eine Stimme haben. Das ist positive Pädagogik. Den Kindern eine Stimme zu geben und sie immer zu hören. Das ist das einfach für mich.
Und wie setzt ihr das um? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Leute sagen, das ist doch nicht so einfach, das geht doch nicht, man kann doch nicht immer auf also alle hören und so, ja. Und klar, Kinder hören und denen eine Stimme geben, das ist alles wichtig und richtig. Aber wie macht ihr das? Wie lebt ihr das tatsächlich im Alltag, so ganz konkret?
Ja, also ganz konkret können wir ja direkt morgens zum Beispiel anfangen. Also bei uns können die Eltern, wenn die Kinder oder auch nur die Eltern das brauchen, immer mit reinkommen und so lange bleiben, wie sie möchten. Also aktuell sind es tatsächlich zwei Elternteile, die bleiben für, der eine Papa bleibt für circa 15 Minuten immer, der wartet einfach, bis die Kollegin, die Bezugsperson für sein Kind da ist, da wartet einfach mit ihr, weil es für sein Kind einfach leichter ist, sich dann zu verabschieden von dem Papa. Und der eine Papa, der braucht es einfach für sich. Er sagt, er sieht sein Kind nicht so viel am Tag, weil er lange arbeitet. Und morgens ist die Zeit, wo er so ein bisschen länger sein Kind hat. Und die Zeit möchte er nutzen. Und dann bleibt er eine halbe Stunde bis zum Frühstück da. Und dann sagt er Tschüss und dann geht er ganz entspannt. Da fängt es bei uns schon an. So, und jedes Kind hat ja so sein eigenes Ritual. Manche Kinder möchten die Eltern an der Eingangstür dann direkt wieder rausschubsen. Andere Kinder möchten winken. Andere Kinder möchten noch, dass die Eltern sich mit denen zusammen ein Buch aussuchen oder die noch zum Frühstückstisch begleiten und das erste Brot vielleicht schmieren. Also das ist zum Beispiel alles möglich. Das ist überhaupt gar kein Problem von bei uns, weil es die Verabschiedung für die Kinder viel, viel leichter macht und es dadurch viel weniger Tränen gibt. So. Dann geht's dann los, also Morgenkreise finden bei uns nur statt, wenn die Kinder das gerne möchten oder wenn wir irgendwie was mitteilen müssen, ne? Also irgendwie was hat sich geändert oder irgendwas ist passiert, was unbedingt jetzt erzählt werden muss, dann sage ich, okay, wir müssen jetzt kurz, kommt mal bitte her, ich möchte euch gerne was sagen, dann machen wir den Morgenkreis oder die Kinder fragen selber danach. Also mein Kollege und ich arbeiten so, wir würden super, super gerne viele Impulse den Kindern schenken. und auch viele Projekte machen. Im Moment ist es so, dass unsere Gruppe gar keinen Bock drauf hat. Sie möchten das einfach nicht. Sie möchten einfach in den Tag hineinleben und den ganzen Tag mit Lego spielen. Also haben wir uns jetzt noch mehr Lego gekauft. Wir waren mit denen im Legoland, haben dort einen Tag mit denen verbracht. Wir haben so ein Mini-Mini-Mini-Projekt zum Thema Lego gemacht. Und siehe da, auch darauf hatten sie keine Lust. Die wollten keine Impulse zum Thema Lego. Die wollten einfach Lego bauen. So bauen wir jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr einfach nur Lego. Das war's.
Ja, stimmt,
Genau.
das kann ich mich erinnern. Das war auch schon das Thema, als ich da war. Das ist schon ein paar Tage her. Ja.
Genau. Also, viele von unseren Kindern gehen jetzt in die Schule, dann kommen jüngere Kinder nach und dann freuen wir uns schon, endlich mal Impulse anbieten zu können. Aber ich weiß es nicht. Wir werden was anbieten, ob das die Kinder annehmen oder nicht. Es ist dann so.
Ja,
So.
ja.
Wir sind damit tief. Ja.
Ja, ich denke auch, das wird sich dann verändern, aber ich finde, das Schöne daran ist, dass man so merkt, die Kinder müssen keine Erwartungen erfüllen. Also in anderen
Unbedingt.
Kitas, Liana, verzeih, bitte nicht. Schüttel ganz heftig den Kopf. Also in anderen Kitas glaube ich schon, dass es so sein könnte, dass die Fachkräfte irgendwas vorbereiten und dass Kinder dann zu diesem Angebot gehen, einfach weil sie diese Erwartungen wahrnehmen und ja, Kinder ja auch immer schnell dabei sind, Erwartungen zu erfüllen. Also ist ja auch irgendwie klar, dass auch dieses, dass sie halt sehr kooperativ auch sind mit ganz vielen Dingen und dass Kinder einfach das, was wir ihnen sagen, wie Kita ist. So nehmen die das. Das, was wir sagen, ist ja im Grunde das Gesetz. Und was ich total schön an dem Beispiel finde, und ich glaube, das habe ich schon gesagt, als ich bei euch war, ist einfach, dass man so merkt, die haben diesen Erwartungsdruck nicht. Die wissen, ihr bietet da jetzt was an und wenn sie es halt nicht machen, ja, dann halt nicht. Aber da ist dann nicht Liana traurig oder irgendwie enttäuscht oder so, ne? Und deshalb geht das, weil ihr das. So, weil ihr halt wirklich das lebt, was ihr so erzählt den ganzen Tag. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das schon interessant ist in Vorstellungsgesprächen und dass das vielleicht auch schwierig ist für Leute, wenn die zu euch kommen und das umsetzen sollen,
Ja,
dann.
also da hatten wir auch schon einige Leute da gehabt, die so in Bewerbungsgesprächen, wenn ich dann so erzähle, wie wir so arbeiten, oder die haben sich auch auf der Homepage über uns belesen und finden das ganz, ganz toll alles. Und dann kommen sie zum Beispiel zum Hospitieren und sagen, boah, nee, das so kann ich nicht. Also das ist ja alles wild durcheinander und das ist ja gar keine Struktur. Und dann sage ich, aber wir haben doch Struktur. Struktur ist doch da. So, es gibt Frühstückessen, es gibt Mittagessen, es gibt Vesper, es gibt in der Krippe Ruhezeit, wir gehen auch raus und die Kinder wissen ja, also da ist ja Struktur, das soll jetzt nicht wild durcheinander und jeder macht, was er will. So, also für mich ist unser Tag sehr strukturiert, so. Aber für den Leuten fehlt aber so dieses, so, jetzt ist Morgenkreis, weil 39 ist. So, jetzt ist Aufräumzeit. Die eine hat auch gesagt, ne, nach der Hospitation, es wird ja gar nicht zusammen aufgeräumt. Ich so, naja, aber warum muss ich denn jetzt die Kinder zwingen, aufzuräumen, wenn sie gerade beschäftigt sind mit einem anderen Spiel? Da würde ich sie ja aus dem Spiel reißen, weil es mich stört, weil es nicht aufgeräumt ist. Wir machen das so, wir fangen an aufzuräumen und sagen den Kindern, wir würden uns freuen, wenn uns irgendjemand hilft. So, es gibt immer ein, zwei Kinder, die helfen. Immer. Und den Rest räumen wir auf, weil es uns stört. Uns stört es, dass es nicht aufgeräumt ist, dass es nicht ordentlich ist. Die Kinder juckt das überhaupt nicht. Und das stimmt ja nicht, dass dann, wenn sie jetzt in der Kita nicht lernen, aufzuräumen, dass sie dann später Erwachsene werden, die nicht aufräumen. Ist doch Quatsch. Also,
Also, ich
dann
möchte
sind.
dazu nur sagen, ich habe garantiert in der Kita aufgeräumt. Ich bin jetzt eine erwachsene Person, die nicht aufräumt. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann Struktur nicht. Das kann es nicht. Also, wenn du mir ein Regal aufbaust und sagst, schau mal, Fea, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin, dann kann ich das eine Weile halten und dann ist vorbei. Das weiß ich nicht. Irgendwas
Danke.
funktioniert in meinem Kopf nicht so gut, glaube ich, an der Stelle. Ich finde es total schön. Ich liebe das sehr, aber ich kann es nicht selber anlegen und halten. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, in der Kita habe ich viel auch aufgeräumt. Kann ich mich sogar daran erinnern. Und das ist ein ganz schöner Punkt, den du angesprochen hast, weil ich habe mir hier gerade auch geschrieben, Vorbereitung für die Schule. Jetzt ist ja so, Vorschularbeit ist ja so ein Thema. Wie geht ihr denn damit um?
Ja, also wir haben tatsächlich, haben wir eine Vorschulgruppe bei uns, die mein Kollege übernimmt, zweimal in der Woche. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir da, weiß ich nicht, irgendwelche Übungsblätter machen oder so, sondern er fragt die Kinder, zu welchen Themen sie was machen möchten und dann wird es gemacht. Also Lieblingsthemen sind halt immer Dinosaurier. Das ist immer wieder das Gleiche. Dann hatte er Thema Zahlen, hat er neulich gemacht, aber es kommt aber alles von den Kindern, ne? Oder Thema Feuer zum Beispiel. Wie geht man mit Feuer um, Kerze anzünden und sowas heißt. Und er guckt dann, okay, ist Interesse noch da, dann machen wir weiter. Ist Interesse nicht da, dann machen wir eben nicht weiter. Und die Kinder sagen immer, wie lange machen wir das Thema und was kommt als nächstes dran. Also da ist praktisch nichts vorgegeben. Er nimmt sich das alles, was die Kinder ihm da gerade an Input geben. Und das wird dann umgesetzt. Und das machen wir einfach nur aus dem Grund, weil wir einfach merken, dass den Kindern, die ein Jahr vor der Schule stehen, einfach so ein bisschen langweilig wird im Alltag. Und damit sie da ein bisschen was Besonderes haben, machen wir das.
Ja.
Nicht und explizit dafür bereiten die Kinder vor auf die Schule. Nein, einfach nur aus dem Langeweile.
Ja, und trotzdem ist es ja das. Es ist nur halt keine Arbeitsblätter, es ist nicht vorgegeben, wir stellen uns vor, die Kinder brauchen das und das für die Schule, sondern es werden wirklich nochmal gezielt die Interessen der Kinder aufgegriffen, die dann in die Schule kommen. Das ist ja schon nochmal eine andere Herangehensweise. Mich würde da jetzt interessieren, ob die sich immer so alle einig sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Vorschulkinder ihr so habt dann im Schnitt, aber sind die sich einig, wollen die dann wirklich alle Dinos machen oder machen dann da manche halt mit, weil ja gut, dann bin ich halt auch dabei oder wie kommt ihr zu so einem, also wie läuft bei euch so ein Aushandlungsprozess, ist die Frage, glaube ich.
Also die meisten sagen dann ganz klar, wir wollen das und das Thema und dann fragen wir die anderen, ist es für euch okay? Und dann sagen sie, naja, ich hätte gern das und das Thema und dann stimmen wir halt eben ab und sagen, okay, jetzt haben sich für das Thema, keine Ahnung, 5 Kinder entschieden, für das andere 2 Kinder, dann lass uns das machen, wo 5 Kinder und im Anschluss machen wir das andere mit 2 Kindern, aber es geht nicht unter, das schreiben wir uns alles auf und dann, dass jeder zu seinem Recht, zu seinem Wunsch sozusagen kommt.
Ja, das, was du eingangs gesagt hattest, dass eben alle gesehen werden. Ja.
Genau.
Ja. Ja, ich glaube, da kriegt man jetzt schon eine ganz gute Ahnung davon, wie das bei euch im Alltag aussehen kann. Was würdest du sagen, was war eure größte Veränderung, seitdem ihr das so macht?
Größte Veränderung, seitdem wir das so machen? Ja, tatsächlich der komplette Kita-Alltag, denke ich, weil vorher war es wirklich sehr, sehr durchstrukturiert in dem Sinne, es war wirklich so 8:30 Uhr ist Frühstück, keine Minute später, bis 9 Uhr, alle bleiben sitzen, bis alle fertig sind.
So das ganz Klassische, was man so kennt.
Genau, so 9:30 Uhr war Morgenkreis, vorher räumen bitte alle Kinder auf, egal ob die wollen oder nicht, alle räumen auf, wer einer räumt nicht auf, der wird dann gezwungen aufzuräumen. Dann ist Morgenkreis, da wird irgendwas gemacht, getan, weiß ich nicht. Danach ist irgendeine Aktivität, die wir vorgegeben haben. So, dann ist um 12:30 Uhr und keine Sekunde später eben halt Mittagessen. Dann ist Ruhepause. Wie diese Ruhepause aussieht, entscheiden bitte immer noch wir, die Erwachsenen. So, und so war der ganze Tag durchstrukturiert. Jetzt ist zum Beispiel beim Mittagessen auch so, schreien unsere Kinder um 11:30 Uhr, sie wollen jetzt Mittagessen, essen wir um 11:30 Uhr Mittagessen. Und wenn dann, wir haben jetzt aktuell 2 Kinder, die sagen immer, können wir auch später essen, also zum Beispiel schon 12:30 Uhr und die haben immer noch keinen Hunger. Dann sagen wir, okay, komm mal mit in die Küche, wir tun die auch, du sagst, wie viel du wovon haben möchtest, dann stellen wir das zur Seite und essen die später. Ist dann so. So, also diesen Stress machen wir uns überhaupt nicht mehr. Warum auch? Warum muss ich, wenn mir gesagt wird, jetzt kriegst du Essen, ich habe aber noch gar keinen Hunger, warum muss ich dann jetzt essen?
Ich habe dazu, glaube ich, jetzt 2 Fragen und ich hoffe, ich weiß gleich beide noch. Meine erste Frage wäre, kocht ihr selbst oder wie macht ihr das, dass ihr so das so gleitend gestalten könnt?
Ja, also wir haben eine Küchenfee bei uns in der Küche. Sie macht Frühstück und sie macht Vesper. Mittagessen wird bei uns geliefert. Das kommt ja in diesen Kübeln da, in diesen Wärmebehältern. Und dann, genau, es ist eigentlich immer noch warm. Also wenn wir essen, die Krippenkinder essen ungefähr 11:30 Uhr, 11:45 Uhr, muss ich vorher ein bisschen öffnen, damit es nicht so heiß ist. Also das ist sehr warm.
Okay, weil das ist ja auch immer so ein Thema, dass es dann heißt, das geht nicht, weil die und die Struktur und so. Also ich
Also
glaube.
meistens wird ja irgendwie gesagt, naja, dann geht die Küchenfee nach Hause und vorher muss ja alles gemacht werden. Also ganz ehrlich, die zwei Teller schaffe ich gerade noch so selber in den Geschirrspüler zu stellen. Das ist ja wohl nicht das Problem. Ja.
Ja, und ich glaube, das andere, woran es manchmal hängt, auch bei den Ruhezeiten, ist dann, wenn die Leute eben Pause machen müssen. Also der Dienstplan kommt da manchmal dazwischen. Ich würde jetzt annehmen, ihr habt da irgendwie eine Lösung gefunden dafür, weil sonst könntet ihr
Genau.
das ja
Also,
jetzt so nicht machen.
ja, also wir gucken tatsächlich schon am frühen Morgen, besprechen wir uns alle, wann, wo, wer Pause macht. Und das funktioniert richtig gut. Also entweder, wenn wir gut besetzt sind, geht einer schon vor dem Mittagessen oder einer geht nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen oder bei den Krippenkindern, wenn alle schlafen, geht einer oder einer geht vorher oder ein bisschen später. Das ist ja also zum Beispiel. Ich mache total gerne schon von mir aus, wenn ich um 8 angefangen habe, um 11 Uhr Pause. Das ist für mich gar kein Problem, mache ich
Ja.
gerne. So, und dann muss man halt auch, mein Kollege zum Beispiel macht lieber eher später Pause. Naja, der macht dann auch Pause, wenn kurz vorm Vesper oder nach dem Vesper oder so. Also da berücksichtigen wir auch die Wünsche der Kollegen. Und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Also wenn jeder, mein Lieblingswort von dir, Strukturflexibilität, wenn jeder so sehr strukturflexibel ist und sich darauf auch einlässt, dann ist plötzlich alles einfach.
Das
Es ist
heißt aber
einfach.
auch, ihr braucht dann auch Leute, die sich darauf einlassen können. Also ihr müsst ja auch dann quasi im Auswahlverfahren, das sind ja alles so Dinge, die ihr schon abklopfen müsst und die ja auch Leute, die sich bei euch bewerben, schon vorher im besten Fall wissen und einschätzen können. Für mich wäre das ja der Traum. Für mich ist ja nichts
Ja,
schlimmer,
funktioniert
als
so.
jeden Tag zu wissen, so und so läuft das und um die Zeit machst du Pause. Ich finde das cool, wenn es jeden Tag ein bisschen unterschiedlich ist und wenn man auch in so einem System ja dann sagen kann, das Kind braucht mich aber gerade noch, dann bleibe ich jetzt noch eine halbe Stunde und wir gucken, wie es dann ist. Oder auch umgekehrt, ich merke gerade, es wird jetzt besser passen, dann mache ich jetzt oder so. Aber das erfordert natürlich unheimlich viel Kommunikation in einem Team. Finde ich mega spannend, dass ihr das schafft. Habt ihr so ein Kommunikationstraining alle zusammen gemacht? Oder wie seid ihr euch einfach
Na,
alle einig?
naja, ganz viel, sage ich mal, erfrage ich. Ja, also ich sage, habt ihr euch jetzt geeinigt, wer wann Pause macht? Zum Beispiel auch bei Unterbesetzung. Da ist es ja meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles gut läuft und dass die Leute unter anderem auch vernünftig ihre Pause machen können. Da muss die Führungskraft in jeder Kita diese Verantwortung übernehmen und ganz viel alles ganz transparent machen. Das ist einfach die Aufgabe. So, und ich finde nicht, dass, naja, die sind ja erwachsen, die kann man dann irgendwie dann auch alleine das entscheiden lassen. Ja, das mag alles gut sein und trotzdem bist du die Führungskraft und das ist deine Aufgabe, auf dein Personal zu achten und das alles transparent zu kommunizieren. Und das mache ich dann in dem Moment. So, und wenn die Leute dann wissen, okay, so und so und so hat das schon echt gut funktioniert, dann übernehmen die das ganz automatisch und irgendwann brauchen sie mich dann auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie ist das jetzt mit dir? Haben wir schon alles geklärt? Okay, alles klar. So einfach so dieses Vorbild immer wieder sein, immer wieder dranbleiben, irgendwann funktioniert's. Aber zu diesem, was du davor gesagt hattest, dass ihr schon im Auswahlverfahren irgendwie gucken müsst, dass die Leute dann auch so strukturflexibel sind. Die Leute denken manchmal, die sind es. Aber wenn sie dann anfangen zu arbeiten, merken viele, na, viele stimmt nicht, einige merken dann, oh, ich bin es doch nicht. Und dann gehen sie auch ganz schnell. So, entweder sie gehen oder wir mussten schon ein paar Leuten auch sagen, okay, Probezeit leider nicht bestanden aus den und den Gründen. Ist
Ja.
auch schon alles vorgekommen.
Die Schwierigkeit ist ja auch, dass es nicht so viele Leute gibt und dann trotzdem bei seinem Plan zu bleiben und eben zu sagen, das ist aber Das ist quasi jetzt das, wo wir hinwollen. Und deshalb brauchen wir Leute, die genau das tragen. Ich glaube, das kann einen schon auch dann unter Druck setzen als Führungsperson, oder?
Nein. Also Rückschritte gehen gar nicht. Also ich werde mich oder nicht mich, sondern Juli-Kinder nicht zurückentwickeln. Das geht gar nicht. Ich möchte es noch weiter vorantreiben. Ich möchte noch mehr gucken, wo können wir uns noch mehr verändern. Kleiner Teaser, es wird bei uns auch in der Konzept noch mal eine kleine Veränderung geben ab Herbst. Kann ich noch nicht so viel sagen dazu, aber kommt dann auf Insta und so. Und zwar habe ich in einem Post was gepostet und da hat mir von der Apego-Schule, die AIDA, so, die hat mir dazu dann was geschrieben und dann dachte ich mir, oh mein Gott, sie hat ja so recht. Da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Und so wie ich halt eben bin, ehrlich und transparent, habe ich das Thema direkt an mein Team weitergetragen und gesagt, Leute, AIDA hat mich auf das und jedes aufmerksam gemacht. So und so und so sieht es für mich aus. Ich kann es nicht mehr so mittragen, dieses eine Thema. Wie seht ihr das? Und jetzt ist das ab Herbst dann ein bisschen anders.
Oh, da bin ich aber gespannt, was das sein wird. Jetzt hast du echt einen Teaser rausgehauen, ey.
Oder?
Oh, Gemeinheit. Okay, gut. Ich wollte dich aber noch was anderes fragen. Wenn wir jetzt nochmal angucken, bei euch können Kinder dann sagen, ich will aber jetzt schon essen oder ich will später essen und so weiter. Ein ganz großes Thema ist ja immer, dass also diese Sorge davor, ob Kinder wirklich gemeinschaftsfähig sind, wenn so viel auf ihre individuellen Bedürfnisse, auf ihre individuellen Interessen geschaut wird und so. Wie erlebst du das? Wie so das die quasi die Zusammenarbeit sozusagen der Kinder untereinander?
Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also es gibt natürlich Kinder, die achten nicht so sehr auf andere und es gibt Kinder, die achten sehr auf andere. Und ich finde, bei uns ist wirklich ein großer Zusammenhalt. Und die Kinder akzeptieren das, dass jeder von denen eine eigene Meinung hat und dass diese eigene Meinung gehört wird. Das wissen die Kinder. Mir hat zum Beispiel erst letztens ein Junge gesagt, ja, Jana, sag mal, was war denn das? Irgendwas habe ich gesagt, können wir Schönes machen und er wollte nicht. Und dann meinte er, ja, aber muss ich denn? Und ich so, du, seit wann musst du denn hier was müssen? Nein, wir müssen nicht gar nichts. Ich muss es nicht. Okay, und ist freudig losgerannt. So, und ich denke, wenn die Kinder wissen, die müssen es einfach nicht, dann können sie auch viel besser auf die Bedürfnisse und Wünsche und sowas als von anderen eingehen. Mhm. Weil dieser Druck und diese Macht von oben, es ist einfach weg. Und die sind dann einfach ja auch leichter in ihrem Tun und in ihrem Denken und können sich so viel besser auf andere Leute einlassen. Mhm. Weil diese Erwartungshaltung für sich selber und für andere ist dann in diesem Kita-geschützten Rahmen zumindest da bei uns unwichtig. Es ist nicht da. Mhm.
Also du würdest schon sagen, du erlebst da Unterschiede in dem, wie die Kinder untereinander sich verhalten in der Gruppe zu dem, wie es vielleicht war, bevor ihr so gearbeitet habt oder vielleicht auch in anderen Kitas.
Ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, würde ich nicht mal so sehen. Aber oft ist halt einfach so, also früher war das so, dass die Kinder sich untereinander auch gesagt haben, ja, pass auf, aber du musst es jetzt machen, weil jetzt ist, keine Ahnung, Morgenkreis. Mhm. Und so eine Sätze höre ich bei uns gar nicht, mhm. dass irgendjemand was muss. Ich meine, natürlich gibt es Sachen, die müssen wir natürlich machen, wenn wir jetzt alle rausgehen und irgendjemand drin bleiben möchte. Der kann logischerweise nicht allein drin bleiben. Das ja. ist klar. Der muss dann mitkommen, logischerweise. So, das ist aber, ich überlege so immer wieder, weil immer diese Frage kommt, ja, aber irgendwas müssen die Kinder doch aber machen. Aber das ist so mitunter die einzige Sache, die mir einfällt, ist dieses Rausgehen, weil es manchmal müssen wir halt alle rausgehen.
Und da geht es ja dann auch darum, wie transportiere ich das dem Kind? Gehe ich jetzt hin und sage dem, und jetzt, ich will das dir nicht erklären, mach das jetzt. Oder ja, wie geht man dann damit um? So, das ist ja immer so die Hauptfrage. Und ich glaube, dass es schon auch noch vielleicht andere Situationen gibt, die schwierig sind für euch oder vielleicht, dass Kinder vielleicht dann doch auch mal irgendein Verhalten an den Tag legen, wo man kurz mal nochmal zurückgeworfen wird in wie man früher reagiert hätte. Wie geht ihr mit sowas dann um?
Ja, also das Gute ist, dass wir ja uns gegenseitig immer auch unterstützen. So, und wir haben auch ein Codewort bei uns, das ist Kiwi. Und immer wenn einer irgendwie was macht oder sagt, was jetzt nicht so bedürfnisorientiert oder gut ist für die Kinder, dann haben wir auch keine Scheu dagegen, dann zu sagen zum Kollegen, ey, das war jetzt gerade Kiwi. So, und dann weiß der Kollege oder die Kollegin, oh, okay, jetzt ist gerade, war gerade nicht so gut, und dann kann man später dann drüber sprechen. So, natürlich passiert es. Mir passiert es zum Beispiel häufig, wenn es ganz laut ist. Also Lautstärke ist mein Endgegner, und dann reagiere ich ganz oft so, weil mir dann die Ohren irgendwann so extrem wehtun. Und genau. Und dann sage ich dann immer zu mir selbst, ah, Kiwi, Kiwi. Aber das bringt mich dann schon runter. Weißt du, dann weiß ich, okay, geht gerade nicht. Und dann kann ich dann zu meinem Kollegen sagen, du, pass mal auf, geh kurz mir mal einen Kaffee holen. Ich muss mal kurz zu mir selbst finden. Das war jetzt gerade nicht pädagogisch wertvoll, was ich jetzt hier gerade zu dem Kind gesagt habe. So. Und dann auch ganz wichtig, zu dem Kind hingehen und sagen, bitte entschuldige. Das war jetzt gerade nicht okay, was ich gesagt habe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gestresst, weil es so laut für mich ist. Das und das und das wollte ich dir eigentlich sagen. Und dann ist es auch in Ordnung.
Ja. Wir haben vorhin, sind wir ganz kurz, oder du hast ganz kurz gesagt, früher habt ihr die Ruhezeiten so vorgegeben und auch wie ausgeruht wird und so. Also wie macht ihr das jetzt?
Ja, jetzt haben wir so ziemlich gar keine Ruhezeit. Wir hatten das noch versucht.
Was?
Ja, genau, Hilfe. Nee, weil wir hatten dann, jüngere Kinder sind zu uns rüber gewechselt, und wir haben schon gemerkt, okay, die müssen sich schon irgendwie so ein bisschen ausruhen. Und dann haben wir verschiedene Sachen probiert, sowas wie eine Traumreise oder eine Lesestunde oder was auch immer. Es hat aber alles nicht geklappt. Die wollten einfach nicht, die wollten weiterspielen. Und so ist es jetzt einfach geblieben. Die spielen einfach weiter, oder wir gehen einfach raus auf den Spielplatz, weil bei uns ist im Moment zumindest noch so die Gruppe, die sehr viel auf selbstmotiviertes Spiel und Bewegung ausgelegt ist. Und dann machen wir das auch. Also wir machen auch diese Ruhepause nicht. Das kann sein, dass ich merke, okay, ein paar Kinder hängen so ein bisschen rum. Dann sage ich, okay, ich lese jetzt vor. Wer möchte mitkommen? Dann machen wir so eine Lese-Kuschelrunde draus, und dann ist schick. Jetzt sind ja wieder Ferien, da gehen jetzt ein paar Kinder in die Schule, und es kommen wieder ein paar Jüngere. Das heißt, wir werden da jetzt auch wieder von vorne schauen, was brauchen diese Kinder. Und vielleicht wird es ab neuen Kita-Jahr dann in Anführungsstrichen richtige Ruhepause geben, wo wir sagen, okay, für eine halbe Stunde legen sich da ein paar Kinder hin, ein bisschen abgedunkelt, weil sie es jetzt gerade möchten. Weiß ich nicht. Schauen wir mal.
Ich mag es gern. Ich mag dieses, wenn sich das einfach verändern kann mit dem, was die Kinder brauchen, wenn man sich eine Struktur anlegt, da drauf, ja, finde ich total gut. Und man sieht es auch ab und zu auf eurem Insta-Account, Kita Juli Kinder heißt der, glaube ich. Da ist Genau, da ist eine Sonnenblume, also eine gezeichnete Sonnenblume im Profilbild. Das ist das Logo. Das ist noch im Profilbild, gell? Ja. Also daran kann man es ganz gut erkennen immer. Und da gibt es ja ab und an schon auch so kleine Einblicke in euren Alltag, was da so passiert. Also zum Beispiel wollten die einmal irgendwie eine Höhle bauen aus den ganzen Tischen, die ihr eigentlich zum Essen braucht und so. Oder man sieht dann eine Kollegin, die ein Krippenkind trägt, damit es schlafen kann und solche Sachen, ja. Genau. Und das finde ich, also man sieht da schon so diese Bandbreite. Also erstmal habt ihr ein großes Altersspektrum, weil ihr ja Krippe- und Kindergartenkinder abdeckt. Und aber auch diese Bandbreite an Bereitschaft, auf die Kinder dann einzugehen. Und ganz oft schreibst du ja dann auch dazu, wir haben das, die Kinder wollten das und wir haben es so und so gelöst. Also zum Beispiel im Fall von dieser Höhle, ich weiß gar nicht mehr, kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich erinnere mich dran, genau. Also wir haben in einem Gruppenraum zwei Tische und wir brauchen die auch beide zum Essen, theoretisch. Und aus einem Tisch wurde halt eine richtig tolle Höhle mit Kissen, Decken und unten, wir haben so eine tragbare Lampe, ne, die mit Batterie da betrieben ist. Und da haben sie sich da unten mit dieser Lampe alles schön gemacht und Spielzeug und tralala. Und dann war Essenszeit und wir haben gesagt, wie machen wir das jetzt mit dem Essen? Und die Kinder, nein, nicht die Höhle kaputt machen. Und wir dann so, ja, wir sehen das, ihr habt das super schön gemacht. Wir möchten jetzt aber essen. Habt ihr eine Idee, wie wir das machen können? Und dann meinte ein Kind, naja, wir haben ja in einem anderen Gruppenraum, haben wir noch so einen kleinen IKEA-Tisch. Können wir nicht den nehmen? Also haben wir den kleinen IKEA-Tisch genommen, haben uns ein bisschen da zusammengequetscht, war ein bisschen kuschelig an diesem einen Tisch. Aber so waren alle Kinder glücklich, haben alle mitgeholfen, da diesen kleinen Tisch zu transportieren. Haben auch gesagt, ja, ist egal, ob es jetzt ein bisschen eng ist am Tisch, wir schaffen das. Und dann haben wir das gemacht. Und dann konnten sie dann danach wieder in ihrer Höhle spielen. Und
Ja,
alle waren happy.
und das ist ja eigentlich auch, ne, so dieses, einige brauchen jetzt das in der Gruppe oder wollen was so machen und dann findet man zusammen eine Lösung und geht vielleicht einen Kompromiss ein und es ist irgendwie für alle dann okay und beim nächsten Mal sind es vielleicht dann andere Kinder, die das brauchen. Und das ist ja das, ihr begleitet die Kinder dabei. Es wird nicht einfach nur gesagt, ja, ihr könnt ja hier machen, was ihr wollt, sondern die sind wirklich in Begleitung und man guckt, welche Lösung gibt's. Und wenn es keine Lösung gegeben hätte in dem Moment, dann hätte, also es hätte irgendwie eine Lösung gegeben, aber weißt du, wenn ihr die Tische unbedingt gebraucht hättet, dann hätte man halt was anderes machen müssen. Keine Ahnung,
Ja,
vielleicht ein Foto und das
dann
dann wieder rekonstruieren oder so. Also irgendwas gibt es ja dann immer, ja. So, und jetzt möchte ich noch zwei Sachen vielleicht noch so ansprechen. Das eine ist eure Eingewöhnung. Ihr arbeitet ja, ich glaube, nach dem partizipatorischen Eingewöhnungsmodell mittlerweile, ne? Kannst du da mal den Weg beschreiben, wie ihr da hingekommen seid?
Ja, und zwar war ja früher so, dass wir nach dem Berliner Modell eingewöhnt haben, aber das war nur so angelehnt, so dieses klassische, wir trennen die Kinder von ihren Eltern am vierten Tag, haben wir eigentlich nie gemacht. Das war immer so, wie die Kinder das so brauchten. Aber wir haben schon geguckt, dass so nach spätestens 6 Wochen das abgeschlossen war. Aber es war immer so, und eigentlich bräuchten wir da was anderes. Aber was gibt's denn? Tralala. Und dann hatte ja Lea Wedewart ihr Buch rausgebracht. Ankommen, wie war das? Ankommen müssen?
Ankommen
Nee.
dürfen statt loslassen müssen.
Genau, danke. Und da hatte sie von dieser partizipatorischen, von diesem partizipatorischen Modell erzählt und da hatten wir uns belesen und dachten, ach genau, so soll es laufen, so muss es laufen. Und dann haben wir das, so wie wir das immer machen, wir haben es einfach umgestellt. Einfach machen! Einfach machen!
So einfach mal machen. Kannst du kurz vielleicht erklären für die, die es nicht kennen, was beinhaltet das partizipatorische Eingewöhnungsmodell?
Ja, also das ist so gemacht, dass es mindestens 8 Wochen sollen die Eltern sich Zeit dafür nehmen und tatsächlich ist es bei uns schon im Vertrag jetzt drin. Wir haben das so geändert, dass es im Betreuungsvertrag, im Kita-Vertrag schon drin ist. Ich erzähle es auch direkt den Eltern, sobald sie einen Platz bei uns bekommen können, sage ich, passen Sie aber auf, 8 Wochen mindestens müssen Sie mitnehmen dafür, so dass es von vornherein klar ist. Genau, dann ist es so, dass die Eltern kommen und die ersten 2 Wochen ist nur die Beobachtungszeit. Das bedeutet, dass wir eher so im Kontakt sind, mehr im Kontakt sind mit den Eltern als mit dem Kind und wir beobachten, wie die Eltern mit dem Kind interagieren und umgekehrt. Womit spielt das Kind? Wie geht es auf die Eltern zu und die Eltern auf das Kind? Lernt das Kind so ein bisschen, sag ich mal, aus der Ferne kennen? Und sind ganz, ganz viel in Austausch mit den Eltern und sind nicht so dieses, dass die Eltern irgendwo in der Ecke sitzen und wir dann nur mit den Kindern so. Und wenn die Kinder nämlich dann sehen, dass die Eltern vertrauensvolle Beziehungen schon zu uns aufgebaut haben, meistens kommen diese Kinder einfach von ganz alleine auf uns zu. So, und daraus entwickelt sich das alles. Und wir machen das nicht so, dass wir zu den Eltern sagen, so, passen Sie auf, ich glaube, das Kind kennt mich jetzt ganz gut, wir machen jetzt mal, wir trennen jetzt mal. So, das machen wir nicht, sondern wir nehmen da die Eltern wirklich mit, und sagen, so, wir haben dies und jenes jetzt beobachtet. Aus unserer Sicht würden wir das jetzt gerne ausprobieren. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie jetzt auch okay, dass Sie für ein paar Minuten jetzt rausgehen? Und es gibt Eltern, die sagen, ja, ich habe das jetzt auch so beobachtet, können wir gerne ausprobieren. Wir hatten aber auch schon ein paar Eltern, die gesagt haben, na, ich selber bin noch nicht so weit. So, und dann gehen wir auch immer ins Gespräch und fragen, was brauchen Sie noch von uns? Wo können wir Sie noch unterstützen? Und da sagen uns dann die Eltern, was sie brauchen. Entweder brauchen sie einfach noch mehr Zeit oder sie haben noch ein paar Fragen oder sie haben noch ein paar Ängste. Oder eine Mutter meinte, ich weiß, es wird mir total schwer fallen, einfach allein in der Garderobe zu sein. Also ist eine Kollegin dann für die erste Verabschiedung mit der Mutter rausgegangen und hat in der Garderobe einfach ein bisschen mit ihr geredet. Und das hat der Mutter dann auch ein bisschen Stress genommen. Ohne Sachen, genau. Und auch wenn wir dann die Zeit ausdehnen, dann nehmen wir die Eltern auch immer mit ins Boot. Genau. Es kann auch sein, dass so eine Eingewöhnung bei uns auch länger dauert als 8 Wochen. So, und wir sagen auch ganz klar, wir hatten neulich auch eine Eingewöhnung. Die lief, glaube ich, schon gut 7 Wochen und das Elternteil hatte schon Stress, dass es dann arbeiten musste und alles sowas. Und wir haben aber ganz klar gesagt, also das und das sehen wir noch, wie wir da zusammenkommen können, wie wir das Kind noch unterstützen können, die und die Vorschläge haben wir, welche Vorschläge haben Sie? Und haben auch ganz klar gesagt, dass wir das Kind so bitterlich, wie es jetzt im Moment weint, nicht hier lassen werden, weil es einfach ganz klar gegen unsere Haltung ist. Also wir lassen uns da auch nicht von den Eltern unter Druck setzen. Wir gucken immer aufs Kind. Und wenn das Kind noch nicht so weit ist, da müssen wir uns eben noch ein bisschen Zeit nehmen. Das ist dann einfach so.
Ja. Ihr macht ja auch immer wieder so Impulsabende online. Ist da dieses Eingewöhnungsmodell auch ein Thema? Ich weiß es gerade nicht. Oder um was?
Genau, also bei den Impulsabenden habe ich jetzt mit Annalena Rüber, Kinderschutzinfo heißt sie auf Instagram, da habe ich zweimal Impulsabende gegeben zum Thema, wie man Gewalt in Kitas erkennt. Und mit meiner Kollegin machen wir so ein Online-Seminar genau zu diesem Thema, das partizipatorische Eingewöhnungsmodell.
Genau, so war's. Ja. Ich dachte gerade, da gibt es doch irgendwas. Da wird es ja vielleicht wieder Termine geben, wenn man sich dafür interessiert, oder?
Mit Sicherheit, nach der Sommerpause. Jetzt mache ich erstmal Pause.
So. Und dann findet man die Termine bei euch auf der Homepage oder wie kommt man da drauf?
Über Insta, ausschließlich.
Okay. Insta. Das heißt, jetzt, Leute, braucht ihr Instagram sie und dann könnt ihr da den Juli-Kindern folgen und dann kriegt ihr das alles mit. Sehr gut. Genau, und so, jetzt wollte ich dich noch fragen, weil ihr ja auch Konsultationskitas seid. Also das eine ist ja eure ganze pädagogische Arbeit, die ihr macht. Und das andere ist ja quasi schon im Grunde bildungsbegleitend für Fachkräfte außenrum. Ja, also mit dem Partizipation, mit dem partizipatorischen Eingewöhnungsmodell. Dann dieses, wie erkenne ich denn Gewalt in der Kita? Genau, mit diese Impulsabende. Und dann gibt es ja aber auch noch den Teil mit der Konsultationskita.
Genau. Also, was bedeutet Konsultationskita? Das bedeutet, dass entweder eine einzelne Person oder ein ganzes Team bis zu 7 Leuten können den ganzen Vormittag bei uns hospitieren in unserer Einrichtung. Wie lange hospitieren die? Ich weiß nicht, so 2 Stunden. Genau, und dann gehen wir in den Austausch, was haben die beobachtet, wo gibt's noch Fragen, wo, ne, so welchen Input können wir noch geben. Dann gibt's dazu einen Workshop, nochmal zum Thema der Wahl des Teams, entweder Bedürfnisorientierung, achtsame Sprache oder Resilienz. Und darüber gehen wir dann auch nochmal in den Austausch. Genau, also sozusagen 1,5 Vormittage, nein. Das ist, also 4, 4,5 Stunden am Vormittag, so.
Ja.
Kann das Team live erleben, wie das alles funktioniert.
Ja, und dann quasi, also im Grunde ist es eine Teamschulung vor Ort auf das Team und auf die jeweiligen Fragen zugeschnitten, ja sogar.
Ja, ganz genau. Also es zählt auch als Teamfortbildung. Es gibt dann auch noch eine Teilnahmebescheinigung, dass die da waren und geschult wurden zum Thema XY.
Mhm. Und wenn man das möchte, dann schreibt man dir eine E-Mail vermutlich oder auch über Insta. Wie läuft das
Genau,
dann?
am besten alles über Insta.
Aber das kostet schon auch Geld, oder? Es ist
Ja,
nicht,
das kostet schon ein bisschen was.
ja.
Möchte man gerne ein bisschen was für haben.
Ja, das ist ja auch berechtigt. Sehr gut. Und dann ist es ja so, wie ich ja per Zufall jetzt weiß, dass ihr aktuell auch auf Suche seid nach BildungsbegleiterInnen, die euch da strukturflexibel so ein bisschen unterstützen. Und ihr würdet denen sogar was dafür zahlen, dass sie bei euch arbeiten
Ja,
dürfen.
das ist eine krasse Sache, die bekommen auch Gehalt.
Das
Für
finde
diese
ich schon spannend.
Zahlt bei uns. Total
Magst
verrückt.
du vielleicht kurz so einen kleinen Pitch loslassen? Was hättet ihr gerne? Wer darf denn zu euch kommen? Jetzt nutzen wir das noch als kleine Werbeplattform.
Genau, also, liebe BildungsbegleiterInnen da draußen, wenn ihr großen Wert auf Partizipation, auf Bedürfnisorientierung legt und gar keinen Wert auf Macht und mega starke, starre Strukturen legt, dann seid ihr bei uns total richtig. Es gibt ganz viel Strukturflexibilität bei uns. Ihr könnt euch selbst entfalten, an unserem Konzept weiterarbeiten, sich selbst weiterentwickeln und es gibt obendrein auch noch mich.
Ja.
Als gecoachte Führungskraft, die euch ganz viel auch noch an die Hand geben kann. Ich bin sehr transparent und witzig.
Das
Und
stimmt.
nett, bin ich auch noch.
Das stimmt. Sehr transparent und nett und witzig. Und ja, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, auch immer noch bereit, ja, Dinge dazu zu lernen und anzunehmen neu. Also ihr sagt ja jetzt auch nicht, wir sind ja jetzt übrigens am Ende der Fahnenstange angekommen, sondern da geht ja immer noch was und ihr habt da auch Bock drauf. Und ich finde, das ist sowas, was euch schon auch auszeichnet, dass ihr wirklich auch fachlich über Themen diskutiert. Es ist, ich glaube, bei euch geht es schon recht wenig um Meinungen, sondern wirklich um die Fachlichkeit und wo können wir denn jetzt da hingehen? Genau. Und ihr seid noch mal wo in Berlin? In?
In Berlin-Steglitz sind
So.
wir, im schönen Süden von Berlin.
Und es ist natürlich wie fast alles in Berlin super einfach mit Bus und Bahn und
Natürlich.
Dingsbums zu
Ja, das ist
erreichen.
in der Nähe von Rathaus Steglitz für die
So.
Leute, die sich auch kennen in
Genau.
Berlin.
Also, sogar ich habe es geschafft zu finden.
Ne?
Ja?
War nicht so schwer. War nicht schwer.
Nee, ist auch nicht schwer. Okay. So, liebe Liana, ich danke dir sehr, dass du da warst. Das
Ich
ist,
danke dir.
glaube ich, hier eine richtig, richtig gute Folge und ich freue mich da sehr drüber. Ja, wir bleiben in Kontakt. Wenn Leute zu dir
Ja,
Kontakt aufnehmen wollen, hast du schon gesagt, Insta, Kita, Juli, Kinder, das sind die mit der Sonnenblume. Genau. So
kann
viel
ich noch
dazu.
ganz schnell ein Foto machen? Hihi.
Warte, dann gucke ich nicht so komisch.
Okay.
Sehr gut. Okay. So, und für alle, die jetzt zugehört haben, vielen Dank, dass ihr hier wart und hier mit uns so, naja, schon jetzt eine gute Dreiviertelstunde Zeit verbracht habt. Und wir hören uns wieder in. Ah, nee, weiß ich noch nicht. Wenn die Folge rauskommt, habe ich wahrscheinlich mein ganzes Ding verändert, wie ich Folgen rausgebe. Deshalb, keine Ahnung, folgt einfach dem Podcast überall, wo ihr ihn hört, und dann verpasst ihr nicht die neue Folge von Veas naive Welt, sobald die rauskommt. Danke, ciao.